Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für dich mit Nico Backspin. Heute ist sein Gast zwar ein großer Teil der Rap-Szene, aber sie hat sich in den letzten Jahren ein wenig zurückgenommen. Der Promotion-Profi Marina Bushunasvili hat schon in frühen Jahren ihre Liebe zu Rap erkannt. Dass sie das zu einem der wichtigsten Part der deutschen Rap-Szene gemacht hat, hat sie früher niemals gedacht. Nico und Marina sprechen darüber, wann es wichtig ist, Sachen an die neue Generation abzugeben und seine Liebe trotzdem zu behalten. Warum die beiden sich in ihrer Rolle als Tante und Onkel wohlfühlen und welchen Fanmoment die beiden sogar miteinander teilen, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß!
Marina, danke für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne, wenn du anrufst, doch immer.
Das freut mich zu hören. Ich muss sagen, diese Folge ist für mich etwas Besonderes und ein bisschen anders, weil das ist ja eigentlich ein Format, in dem ich mit Leuten, die mit Rap eigentlich nichts zu tun haben, darüber sprechen möchte. Jetzt haben wir beide ja in den letzten Dekaden so viel gemeinsam mit Rap zu tun gehabt, dass du ja eigentlich mittendrin bist. Aber du hast mir auch oft erzählt und hast selber für dich auch den Entschluss getroffen, dich ein bisschen davon zu entfernen in den letzten Jahren. Und deshalb bist du ja eigentlich ein Außenstehender. Und deshalb habe ich mir gedacht, kann ich gut mit dir darüber reden.
Über das, das ist so schön, dass du sagst, dass ich ein Außenstehender bin. Das finde ich gerade ein bisschen schön auch. Also auch traurig, aber auch schön.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Prozess, der entsteht vielleicht und trotzdem, also selbst bei mir war das mal so in der Zeit, dass ich dann auch mal kurz, ich nenne es mal so, aus dem Bus oder von dem Zug einfach mal ausgestiegen bin, ich mir an den Rand gesetzt, habe mir das Ding mal angeguckt und bin halt wieder eingestiegen. Und ob du eingestiegen bist oder nicht, da reden wir heute über. Aber ich fange jede Folge mit einer Frage an, die ich jetzt erst nach 2 Minuten stelle, weil ich das aber mal kurz einläuten wollte, was ich hier mache. Marina, was ist Rap für dich?
Eigentlich die größte Liebe meines Lebens nach meinem Mann und meiner Katze und meiner Familie ist Rap, glaube ich, auch die erste große Passion in meinem Leben gewesen, für die ich bereit war, alles zu tun.
Das ist krass. Und ehrlicherweise hast du davon ja auch schon viel gemacht. Und da werden wir heute drüber sprechen. Kannst du dich an diesen Moment, an diesen First Contact, an diesen Moment erinnern, als es dich gekriegt hat?
Ich glaube, es gab 2 Momente tatsächlich, weil der erste Moment war, dass ich hatte eine ältere Schwester und die war für mich so, was die cool fand, war cool. Das, was sie getragen hat, fand ich cool. Das, was sie gehört hat. Und sie hat halt alles gehört von Public Enemy, NWA. Da war irgendwie alles dabei. Und sie hat auch cool getanzt, sie hat sich cool gekleidet, Baggy-Klamotten. Ich wollte halt einfach so sein und dann hat mich das total gecatcht. Besonders, tatsächlich, ich bin in Kreuzberg groß geworden und in den Jugendzentren gab es halt immer diese, man hat halt immer so getanzt zu gewissen Songs und so. Und alles, was so Naughty by Nature, NWA war und so, das war so meine erste große Liebe. Ich dachte, ich bin total cool und ich kann das auch alles mit rappen und mit tanzen und so. Und der zweite Moment sozusagen tatsächlich war, als ich das allererste Mal Kool Savas gehört habe. Und ich habe schon Deutschrap gehört und habe auch Deutschrap gefeiert. Aber dieses, ich glaube besonders so nach der ersten Live-Show von Savage und auch so nach der ersten John Bello-Phase und so, da habe ich gedacht, es gibt nichts Krasseres auf der ganzen Welt als das. Ihn live zu sehen, seine Musik zu hören, seine Skills, alles. Also das war so, ich bin da nach Hause gegangen danach, jedes Mal, ich hatte jedes Mal dieses Gefühl von, es ist einfach nur, ich habe noch nie was Krasseres erlebt. Und ich hatte dann auch so immer noch ein bisschen Liebe für US-Rap, aber ich dachte so, boah, ich komme aus Berlin, ich lebe in Berlin und hier gibt's das alles, es ist so krass. Ja, es war tatsächlich, waren es diese 2 Momente so, weil ich natürlich als Kind gab es kein Deutschrap so in der Art. Und witzigerweise, daran muss ich ganz, ganz oft denken, wenn ich ihn sehe, weil ich habe ihn echt sehr, sehr gern, aber es ist eine sehr lustige Anekdote eigentlich. Ich hatte immer große Angst vor Moses Pelham. Rüdler im Hartreinfreck und so. Ich hatte so ein bisschen Angst vor dem. Ich dachte, Mann, der sieht so böse aus und so. Aber diese, wie der gerappt hat, der hat schon fast gespuckt, wenn er gerappt hat. Der war so sauer, der war alles. Das habe ich auch so gefühlt einfach. Also das waren so meine ersten Berührungen, wo ich dachte, okay, ich bin's, das ist meine Welt, da gehöre ich hin.
Das ist ja krass, also ehrlicherweise der Weg, den du dann gehst, den können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter auch besprechen. der wird dann ja schon auch von der großen Schwester so ein bisschen mitgeprägt, um nochmal kurz an diese Stelle zu gehen. Ja, die ist diejenige, die die Schatulle öffnet und dir wahrscheinlich, keine Ahnung, eine CD, ein Tape, irgendwas in die Hand drückt und damit dafür sorgt. Kannst du dich noch erinnern, was das erste war? Also ich erkläre immer die Geschichte, das ist, bei mir war es so eine Kassette, wo auf der einen Seite Public Enemy, auf der anderen Seite Run DMC stand. Und ich hatte keine Ahnung, welche Alben es waren, was es war. Ich habe es aber reingelegt und es hat, von da an war ich weg.
Ja, also tatsächlich, meine Schwester hatte von meiner Mutter, also wir haben beide einen Walkman bekommen und meine Schwester ist mit meiner Mutter zum Flohmarkt gegangen, weil wir hatten ja auch nicht so viel Geld und meine Schwester und meine Mutter waren beim Flohmarkt und die haben halt Kassetten gekauft. Und meine Mutter dachte, sie müsse es so aufteilen, meine Schwester hat die Rap-Tapes bekommen und ich habe so Wilson Phillips und so bekommen, also so Pop-Sachen. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. So, ich weiß noch, Vanessa Williams und so war dabei. Aber ich bin halt immer in das Zimmer meiner Schwester gegangen. Und da war dann tatsächlich, waren drei Kassetten, die da lagen. Einmal war das eine Public Enemy. Einmal war das irgendein, ich weiß nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall war Naughty by Nature drauf. Und tatsächlich die dritte, die war... das war so eine illegale. Da war ein, ich glaube, einfach jemand vom Radio hatte irgendwie Rap-Songs aufgenommen. Und da war dann auch Run DMC drauf. Und da waren auch Sachen drauf, die ich gar nicht kannte, tatsächlich. Also, und dann habe ich das alles so gehört und meine Schwester hat so gemerkt, so, okay, du interessierst dich dafür. Und dann hat sie MTV immer angemacht. Und Kiss FM. So. Also sie hat immer gesagt, hör Kiss FM, guck MTV. Werd cool. So, hör auf mit den Boybands, werd cool. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir das dann reingezogen und dann, ja, also sie hat mich auf jeden Fall geprägt, was Musik betrifft, definitiv. Sie wollte einfach, dass ich cooler werde, als irgendwie so New Kids on the Block-Fan zu sein. Weil sie immer das Gefühl hatte, so, ich habe gar keinen Plan und sie müsse mich da so hinbringen. Aber es war so grundsätzlich so, weißt du, so, sei stark, sie hat mir die ganzen Karate-Filme gezeigt, sie hat mir die ganzen Jugendfilme gezeigt, sie hat mit mir Breakin' und Electric Boogaloo geguckt, sie hat mich zum Breakdance mitgenommen, sie hat ganz, ganz viel in die Richtung gemacht, weil sie halt so, sie war halt schon so eine Ghetto-Nudel in Kreuzberg und wollte, dass wenn ich auf die Straße gehe, halt nicht untergehe, weißt du, sondern auch cool bin. Glaube ich zumindest.
Ja, klingt auch ein bisschen so. Und vor allen Dingen ist es ja Eintauchen in die Kultur, ohne wahrscheinlich zu wissen, dass es Kultur ist. Wann hast du es denn als Hip-Hop, also als Kultur, wir müssen hier zu spitzfindig werden, wir können das jetzt hier. Wann hast du es denn als Hip-Hop-Kultur wahrgenommen und nicht nur als Rap-Musik?
Du, tatsächlich wirklich sehr spät. Also für mich war, ich habe Musik nie kategorisiert, als ich jung war, weil ich halt schon alles gehört habe. Also ich war wirklich so ein Allrounder. Ich hatte mit nichts ein Problem, außer vielleicht Techno-Musik habe ich jetzt nicht so gefühlt. Ich habe auch russische Musik gehört. Also ich hatte immer alles irgendwie um mich herum. Meine Eltern hatten ja auch noch so, weißt du, Bonnie M-Platten und wir waren halt so voll die Allrounder. Aber als ich dann im Alter, wo ich so angefangen habe, auszugehen, in Clubs zu gehen, da war dann klar, okay, das ist so, Leute tragen dieselben Klamotten wie ich. Es gibt so einen bestimmten Style, den man hat. Mädels laufen wie ich auch in Sneakern rum. Du wirst nicht komisch angeguckt wie in der Schule. Zerrissene Hosen sind ja auch in Ordnung. Alle hören dieselbe Musik, alle singen oder rappen mit. Und da war so, da fing es an. Und ich glaube auch, ich bin ja vor der Hall of Fame groß geworden. Also hinter mir am Mehringplatz war hinter mir die Hall of Fame. Da haben alle gesprüht. Und ich hatte jetzt keine, ich wusste nicht mal, dass es Graffiti heißt oder irgendwas. Es war jetzt nicht so, aber so, ich weiß noch, ich habe Breakin' und Electric Boogaloo geguckt und habe halt so für mich so verstanden, okay, krass. Und dann ist hier die Hall of Fame und das ist so ein bisschen dasselbe. Und also die Ghetto Blaster und so habe ich jetzt nicht gesehen bei uns. Aber ich habe, glaube ich, da so ein bisschen verstanden, dass das alles dazugehört so. Und dann natürlich erst später, als ich dann angefangen habe, mir auch wirklich Sachen durchzulesen oder Filme oder Dokumentationen anzugucken. Für mich war ganz lange, als ich jung war, wahrscheinlich auch durch die Filme, die ich geguckt habe, gar nicht so der Punkt, es ist eine Kultur, sondern ich dachte immer, man ist so ein bisschen, man ist nicht angepasst. Guck mal, ich komme aus einem russisch-jüdischen Haushalt und wenn wir zu Geburtstagen gegangen sind, haben meine Schwester und ich Baggy-Hosen getragen, OJG-Schuhe oder so, eine Riders-Jacke, ja, so. Also sie, ich wahrscheinlich irgend so eine Billigjacke von, weiß ich nicht, Woolworth oder so, weil meine Mutter hat gesagt so, nee, Marina ist noch nicht so weit. Aber wir sind da angekommen und die jungen Mädels hatten halt immer, ne, waren immer schick gekleidet. Die Eltern haben da halt auch drauf geachtet. Die haben halt, die meisten von denen haben halt auch nicht in unserer Gegend gewohnt. Und deswegen habe ich das so ein bisschen für mich erklärt, dass das, was ich als Musik höre und das, was ich cool finde, einfach nicht so krass gesellschaftlich anerkannt ist, weil wir ja komisch angeguckt worden sind und andere Eltern von anderen Kindern meine Mutter oft darauf angesprochen haben, so, warum kleiden die sich so, warum hören die Musik, warum tragen die Bandana? Ich weiß nicht, warum ich einen Bandana getragen habe, so, keine Ahnung, aber ich habe, und ich glaube, das war so ein bisschen das, was ich mir erklärt habe und dann erst im Alter wirklich darüber natürlich zu recherchieren oder Sachen zu sehen und einfach auch zu lernen und immer mehr darüber zu erfahren, was alles dazugehört. Damals war es für mich einfach nur so, andere hören dieselbe Musik wie ich. Und das ist keine, also das ist keine Phase. Weißt du, das ist wie wir leben, so. Wir ziehen so uns so an, wir hören diese Art von Musik, wir gehen in diese Clubs, wir gehen nicht in die Clubs, wo Mädchen Champagner trinken, wir gehen in die Clubs, wo einfach nur Wasser oder Cola und dann gib ihm, weißt du, wird getanzt. So habe ich es mir halt erklärt.
Das weißt du, was daran total spannend ist, dir dabei zuzuhören, dass es dieses ganz organische, selbstverständliche Hineingehen in die Kultur ist und sie dann für sich erobern und jedes eigene Element davon wahrnehmen und Schritt für Schritt es auch zu seiner eigenen Identität zu machen, wie es klassischer eigentlich nicht sein kann. So,
ja, so. Weißt du, das war so witzig. Da, wo ich aufgewachsen bin, ist Harris aufgewachsen. Ich weiß noch, der hat sich ja dann über die Jahre auch verändert. Er wurde immer mehr Künstler und er hatte einen geilen Style. Er war total anders als die Jungs, die da gewohnt haben. Und ich habe das so gefeiert. Ich fand das so cool. Für mich war er wie so ein Typ aus einem Ami-Film, weißt du, so. Und ich weiß noch, dass viele so in der Gegend sich halt auch immer gefragt haben, so, warum zieht denn der sich jetzt so an? Warum ist der so und so? Und für mich war das einfach nur so, boah, ich will mit dem rumhängen. Ich will einfach mit dem rumhängen, so.
Aber ist einfach fresh.
Was er macht. Also, dass er damit irgendwie, dass er auf der Bühne performt oder so. Später dann, weißt du, 1. Mai, Kreuzberg, du gehst dahin, du siehst halt die Bühne, dann performen die da und so, dann hast du es langsam begriffen. Aber so, als ich klein war, noch gar nicht. Ich dachte nur, er ist voll cool.
Aber was hat denn das dann aus deinem Leben gemacht? Also du hast die größere Schwester. Du hast das, was dir dann mitgegeben wird. Aber dann wirst du auch irgendwann erwachsen. Und wenn man deinen Lebensweg, das können wir an dieser Stelle vielleicht mal kurz zusammenfassen, für Leute, die es nicht wissen, dann zumindest an den Eckpunkten, wo wir beide aufeinandertreffen, zusammenfassen, hast irgendwann in deinem Leben einfach die Promotion-Seite im Hip-Hop für dich quasi erobert und hast Deutschrap deine Fahne in die Mitte gehauen. Und wenn man in Deutschrap über Themen sprechen wollte, natürlich vornehmlich mit Straßen-Background, dann musste man mit Marina reden, sonst passiert nichts. Das heißt, du hast quasi dich felsenfest in die Kultur in diesem Land reingesetzt. Diesen Weg dahin. So, also welche Rolle hat, ich formuliere es mal so, welche Rolle hat also die Rap-Musik oder vielleicht sogar die ganze Kultur da gespielt? Weil du hast ja nicht sofort gesagt, ich bin jetzt Rap-Promoterin, sondern der Weg dahin war ja ein bisschen länger.
Also erstmal muss man sagen, MC René schuld, weil ich war ein riesen MC René-Fan.
Hast du ihm das mal gesagt?
Ja, das weiß der auch.
Sehr gut.
Ich war ein riesen MC René-Fan und der hat in Berlin, hat er so ein Break Dance Battle gehostet oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, dass er und DJ Reef da waren. Und ich bin da so hin mit meiner Freundin. So richtig, ich war halt voll schüchtern, als ich jünger war. Und wir sind hin und ich dachte, jetzt gehe ich hin. Jetzt sage ich ihm, dass ich ihn cool finde. Aber als ich dann da war, hatte ich eigentlich auch nichts zu sagen, weil ich war halt mega schüchtern. Und er hatte aber einen Menschen dabei, der später mein Chef wurde, mit dem er ein Label gegründet hatte. Und das war Yusuf Hamuda. Hamuda, genau, der zum einen Marrakesch Music gegründet hatte mit MC René und auf der anderen Seite hatte der die Agentur Panorama 3000. Und mit dem bin ich halt so ins Quatschen gekommen, weil ich saß da ja und habe ja kein Wort mit René gewechselt, weil ich mich nicht getraut habe. Und dann hat er mich halt so ausgefragt, so der hat sich halt für mich interessiert, so was ich mache. Und habe ich ihm halt so erklärt, so ja, ich habe die Schule abgebrochen, bin nach England gegangen, bin jetzt gerade wiedergekommen, versuche mein Abi nachzuholen, ich kann Buchhaltung. Und dann hat es mir einen Klick gemacht und hat gesagt, ey krass, ich brauche jemanden für die Buchhaltung. Und dann, ich bin zur Abendschule gegangen und bin dann tagsüber dahin, habe da die Buchhaltung gemacht. Und er hat damals zu mir gesagt, ey, guck mal, ich kann dir nicht viel zahlen. Und ich habe gesagt, fair enough, ich will kein Geld, weil ich habe noch bei Burger King gejobbt. Ich will ein Praktikum. Ich will wissen, was ihr hier macht, weil ich ja, als ich 14 war, in der Schule gesagt habe, Leute, also ich brauche das hier alles nicht, weil ich werde voll die große Nummer in der Musikbranche. So, es ist einfach, I wanna be like that. Und daran halt immer festgehalten habe. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe dem Praktikum. Dann habe ich dann mein Praktikum angefangen, habe so parallel Marrakesch Music Label Management und mich um René gekümmert und halt auf der anderen Seite bei Panorama 3000 so Guerilla-Marketing gemacht. Guerilla-Marketing war noch vor MySpace, noch vor Facebook, vor all diesen Dingen war, du bist in Foren gegangen und hast dich dort quasi eingewuselt, im Bravo-Forum oder so. Und hast dann so, keine Ahnung, so, ja, die neue Tokyo Hotel CD ist voll cool und so. Und irgendwann hat mein Chef zu mir gesagt, so, du machst jetzt PR. Und ich war so, was? Und er so, ja, du musst telefonieren, du musst Menschen anrufen, du musst jetzt PR machen. Und dann habe ich das gemacht. Die allererste Künstlerin war Janet Biedermann, lustigerweise. Und dann habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass ich sehr gut darin bin. Und er auch. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich so, ja.
Aber dann will ich sofort rein. Ist, ja, ist es die Attitude, die du quasi angefangen bei deiner Schwester von der Straße über die Kleidung, was auch immer, über die Musik, ist das diese Attitude? Das ist, ich beantworte mir die Frage selber schon mit ja, aber es ist doch genau das, was wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass du ungelernt in einem Feld, ja, das nicht deins ist, quasi performen konntest.
Ja, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, also nicht nur die Attitude, guck mal, eigentlich ist es nichts Schönes, aber es hat mir halt mein Leben gerettet. Und zwar, meine Mutter hat mal, als ich klein war, zu mir und meiner Schwester gesagt, meine Schwester ist schön und ich bin schlau. Das heißt, ich wusste immer, eine Sache habe ich kann alles. Ich bin schlau, ich kann überall überleben, ich kann alles machen, was ich will, ich kann alles werden, was ich will. Und somit habe ich, egal was ich angefangen habe, das Beste gegeben. Und ich habe lange nur nicht gewusst, was ist es denn, was ich gut kann. Und das war halt einfach das Talent. So, das hat er gesehen. Ich habe gesagt, ich mache einfach. Und dann saßen wir beide irgendwann da und dann habe ich gesagt, ja, also ich schaffe nicht mehr, zur Schule zu gehen und zu arbeiten. Und dann hat er den Satz zu mir gesagt, ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber schmeiß dein Abi, du hast dein Talent gefunden. Und dann habe ich halt so Promo gemacht und habe so mein, also für Film und Musik habe ich gearbeitet, habe sehr, sehr viele Sachen gemacht und habe aber immer gedacht, boah, ich kann keinen Rap arbeiten, schon gar nicht Deutschrap, weil ich bin so ein Fan, das geht gar nicht. Also stell dir vor, ich arbeite das und irgendein Redakteur sagt das nicht gut oder jemand lacht mich aus oder was passiert, wenn der Künstler scheiße ist und so. Ich hatte voll Angst davor. Und irgendwann hat er mich angerufen und hat folgende Frage gestellt, mein Chef. Er meinte so, was sagen wir zu Azad? Und ich so, was? So, lieben wir. Und er so, ja, okay, dann machst du jetzt die Promo. So hat es dann angefangen, Azad, Bushido und erstmal alle Rapper bei Major Labels. Mhm. Und irgendwann in der Zeit ist nämlich Folgendes passiert. Ich hatte ja tolle Kolleginnen wie Shirin Kürten und auch andere. Aber der einzige Unterschied zwischen uns war, ich kam halt nicht nur aus dem Rap, ich habe mich ja nicht nur darauf spezialisiert, dadurch, dass ich alles gemacht habe und mega Mainstream war, hatte ich einen riesen Verteiler, tolle Kontakte, war sehr kreativ, Dinge irgendwie umzusetzen. Und da haben dann viele dann gemerkt, okay, wir wollen ja nicht immer nur in der Hip-Hop-Bubble stattfinden, wir wollen ja auch neue Zielgruppen erreichen oder vielleicht können wir auch mal neue Zielgruppen erreichen. Und dadurch hat man mich dann dazugeholt. Am Anfang natürlich so Major-Labels, die gesagt haben, so ey, wir haben hier eine Idee, wir glauben, dass das irgendwie so, ne, noch die und die Zielgruppe ansprechen könnte. Und dann gab es ja auch Bravo-Rap und so. Und später dann tatsächlich waren es dann auch die Indie-Labels, also ne, von, also Indie-Labels sind, ne, die ganzen AON, Aslaks, Banger, alle kamen dazu. Einfach weil irgendwann hat sich das halt rumgesprochen, glaube ich. Also weiß ich jetzt nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass ich einfach so eine gute Adresse war für im Hip-Hop selber stattzufinden, aber trotzdem so dieses, diesen Willen zu haben, zu sagen, auch andere hören uns jetzt zu. Mir war das so wichtig, weil ich selber jemand war, der nicht beachtet wurde, der schräg angeguckt wurde oder wenn man in den Raum gekommen ist und meine Kollegin war, sah anders aus als ich, die hat nicht Baggy-Hose und Käppi getragen, dann hat man in ihre Richtung gesprochen oder in die Richtung meines Chefs. Dabei war ich die mit dem Knowledge in dem Moment und mein Chef hat immer gesagt, sprich mit ihr so. Ich wusste also in dem Moment, wenn ich es schaffe, dass Menschen, die mir jetzt zuhören, auch denen zuhören, dann schaffen wir es, dass wir Gatekeeper umgehen und die Menschen selber entscheiden lassen, ob sie Rap hören wollen oder nicht. Und das war dann, glaube ich, genau diese Attitude, von der du sprichst, dass ich einfach gedacht habe, so, ich bin auch in der Baggy-Hose zu dem Geburtstag gegangen und habe ich mich jetzt daneben benommen oder war ich ein doverer Gast als keine Ahnung wer? So, nein. So, ich wurde, weißt du, wie ich meine? Und die Leute mussten sich mit mir auseinandersetzen, um mich kennenzulernen und mich zu verstehen. Und das habe ich erwartet von allen, wenn es um Rap ging. Und ich glaube, das war am Ende das, was mich dahin gebracht hat, irgendwann wirklich mich darauf zu spezialisieren, andere Dinge trotzdem zu machen. Und ich bin immer noch dankbar dafür, weil ich mich sonst, glaube ich, irgendwann auch nicht gelangweilt hätte. Aber davor habe ich immer Angst gehabt. Aber dass ich dass mein Steckenpferd war oder wurde, lag tatsächlich an dieser mit dem Kopf durch die Wand, bis jeder weiß, dass wir die Besten sind.
So schön, du sprichst von wir. Und ja. Ich muss versuchen, die Brücke wieder zu diesem Format zu schlagen. Hm? Denn das heißt ja, was ist Rap für dich? Hm? Und ist es für dich Beruf geworden? Auch über eine ganz schön lange Zeit. Aber für dich privat? Ist es dann auch noch Musik gewesen, die dich getragen hat? Also du wirst jetzt aus professioneller Sicht ja nicht sagen können, du hast die Künstler nicht gehört, die du selber promotet hast, und du hast aber wahrscheinlich auch jeden gefeiert, den du promotet hast. Aber das alles mal zur Seite. Real Talk, Marina in der Mitte. Wie viel hat Rapmusik denn da dein Leben so im Alltag, inzwischen den Schritten, wenn Rapmusik Arbeit ist, auch Rapmusik privat getragen? Also gab's das?
Ja, also in jüngeren Jahren vielleicht mehr als heute, weil ich da noch auf Konzerte gegangen bin, zu Festivals gefahren bin und mir das wirklich 24 Stunden gegeben habe. Aber ich habe tatsächlich, ich würde sagen, 90% der Künstler, die ich gearbeitet habe, auch privat krass gefeiert. Also ich meine, ich habe mir Songtitel von Savage und Sido tätowiert. So. Hafti ist für mich immer noch der größte Künstler Deutschlands. Capo liebe ich über alles. Ich höre also es gibt Songs, die ich jeden Tag höre. Zero, jedes Album. Ich kann jeden Song auswendig. Es gibt so wenig Artists über die Jahre, wo ich dann vielleicht weniger zugehört habe oder die neuen Dinge nicht immer so verfolgt habe. Aber ich bin halt immer noch größter Chelo Abdi Fangirl. Immer noch Summer Jam, Ultra, also es ist immer noch so, dass ich sagen würde, ne, dieser Star ist immer noch, ich habe immer noch eine Top 5 Rap-Liste und so. Der Unterschied, glaube ich, zu früher ist, dass ich heute viel ältere Musik höre und nicht mehr so viel Neues, einfach vielleicht aus Nostalgiegründen oder weil mir die Dinge halt auch einfach viel bedeuten. Es gibt ja natürlich auch Künstler, weißt du, ich habe auch noch Bushido auf meiner Playlist so, aber kann ich heute seine Stimme hören? So weniger, ja. Trotzdem höre ich mir super gerne eure Kinder mit Chakusa an, weil ich halt großer Chakusa-Fan war. Oder es ist weniger Neues und mehr Altes. Einfach, wie gesagt, vielleicht auch aus meinem Alter und wie ich so Musik konsumiere heutzutage und weil ich, wie gesagt, nicht mehr so viel unterwegs bin. Aber ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich gucke mir alles an. Ich gehe nicht mehr zum Splash oder so, aber ich gucke mir alles an und dann sehe ich Hafti auf der Bühne und dann denke ich, warum stand ich da nicht in der ersten Reihe? Warum bin ich nicht ausgerastet? Meine Liebe zu UK-Rap ist über die Jahre viel mehr gewachsen als früher. Also es hat sich so ein bisschen verändert vielleicht, mein Hörverhalten, aber Rap im Privaten, nicht nur musikalisch, sondern auch all das, was dazugehört, so wie ich bin, was ich liebe, womit ich mich beschäftige. Wenn es nicht True Crime ist, ist es Rap.
Aber war es irgendwie in diesen Jahren so, dass du dadurch, dass du Rap gearbeitet hast, das ist ehrlicherweise auch eine berufliche Frage, die ich auch oft hatte, dass du dann irgendwann dadurch weniger Bock auf die Mucke hattest, die du so liebst und die dich quasi großgezogen hat?
Ja, schon, natürlich. Also, weil du anfängst, der Druck in mir richtig zu liegen, nicht falsch zu liegen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, die richtige Strategie zu haben, der Konkurrenzdruck, das war alles so, dass ich schon gemerkt habe, ich habe manchmal, boah, besonders als es dann anfing mit den Playlisten, so Deutschrap brandneu und so, weißt du, dann gehst du das durch und dann irgendwann hast du so dieses Gefühl von so, oh, ich habe jetzt gar keinen Nerv mehr darauf, weil es alles nur noch mit Druck und Erfolg oder Nicht-Erfolg zu tun hatte. Das hat mich natürlich sehr, sehr belastet. Und da muss ich aber sagen, ich hatte das Glück, wirklich, ich würde es wirklich Glück nennen, dass ich viele der Künstlerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, die zu meinen Freunden geworden sind oder Menschen, die Gutes gemacht haben, also die, an die ich so tolle Erinnerungen hatte oder mit denen ich tolle Sachen erlebt habe, dass ich immer noch dieses Gefühl bei sehr vielem behalten konnte. Aber ich habe mich oft dabei ertappt und mich geärgert, wenn ich Musik gehört habe, dass ich sie dann doch versucht oder immer versucht habe, mein Business-Ohr wegzuhalten. So. Aber ich glaube, auch das ist ein Erfolgsrezept bei mir, dass ich darin nicht so gut bin. Also ich bin gar nicht so gut darin, ein Business-Ohr zu haben bei Musik, weil Musik für mich pure Emotion ist. Und wenn du die in mir nicht auslöst, dann kann es auch ein Hit sein, aber dann muss es ein Hit ohne mich sein. Dann bin ich fein damit so. Aber so habe ich tatsächlich Musik für mich noch behalten können. Es war eher irgendwann das Business drumherum, was mich abgefuckt hat. Also alles so, was Menschen, die, weißt du, wenn du drüber nachdenkst, du musst mit Menschen diskutieren, ist es der richtige Song, ist es nicht der richtige Song. Persönlichkeiten kamen dazu. Irgendwann war es dann auch einfach zu viel Business, beziehungsweise zu viel Druck und Stress. Und ich habe ja immer gesagt, der Tag, an dem ich aufwache und ich mag das nicht mehr, was ich tue, höre ich auf damit. Ich finde nichts schlimmer als jemand, der in seinem Job sagt, ist alles scheiße, das werde ich nie sein. So.
Aber den hattest du irgendwann, diesen Moment, ne?
Den hatte ich irgendwann, aber den hatte ich tatsächlich gar nicht so sehr wegen Rap oder mit Rap. Ich hatte ihn irgendwann, weil ich es nicht mehr verstanden habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich gefragt, bin ich zu alt? Verstehe ich es nicht mehr? Haben sich die Regeln so geändert, dass ich irgendwie über Nacht nicht hinterhergekommen bin? Eigentlich bin ich jemand, der sehr schnell adaptieren kann. Oder komme ich doch nicht mit Veränderungen klar? Und ich habe mich immer gehört, wie ich so auf einmal so früher war alles besser gesagt habe. Und da habe ich gesagt, boah, nee, warte mal ganz kurz. Ey, auf gar keinen Fall werde ich dieser Mensch. Und das war wirklich was, wo ich gesagt habe, so okay, wenn ich nochmal von neuem anfange, und den Neuanfang habe ich ja nicht wegen Rap gemacht, sondern tatsächlich ja, weil ich eigentlich mehr Zeit mit meiner Mutter verbringen wollte, die ja dann verstorben ist. Aber das war ja eigentlich der Grund, warum ich mein Leben ändern wollte. Aber als ich dann neu angefangen habe, sozusagen im Unternehmen, war mein erstes Ziel, Menschen zu finden, nicht nur die jünger sind, sondern die das jetzt konsumieren. Weißt du, also die wirklich im Game drin sind, total nachempfinden können, was da draußen so, was cool ist und was Sinn ergibt.
Es gibt so viele schöne Parallelen immer, und das ist so das Gefährliche an dieser Runde gerade, weil auch ich, glaube ich, die Liebe dafür nie verliere. Ich auch immer irgendwann aber mal so Phasen habe, ist bei mir in Wellen, so dass mich vieles nervt. Ich habe zum Beispiel beruflich sehr viel auch mit Künstlern zu tun gehabt, wo die Mucke mir gar nicht so wichtig war, aber dass die Persönlichkeit viel spannender als dann vielleicht die Mucke, ehrlicherweise. Dass mein ganz privater Musikgeschmack dann sich davon schon mal ganz abgegrenzt hat. Auch ich bin gerade mehr in UK drin, als ich es in meinem Leben, glaube ich, je war, obwohl ich mich immer früher als französischen Rap-Liebhaber geoutet hatte.
Same.
Wo ich kann nicht so wirklich, also ich versuche es immer wieder, aber ich finde einfach mehr Perlen im UK gerade als in Frankreich für mich persönlich. Und ich hab auch im Deutsch, hab aber immer wieder Momente, wo ich auch selber einfach echt ein großer Freund von dem bin, was da passiert. Wie wichtig
Total.
Ist... Ja, mach mal.
Also zum Beispiel, guck mal, ich würde mal sagen, die Politik hinter den Kulissen war mir irgendwann zu viel. Aber ich hatte dann irgendwann wirklich auch nicht mehr dieses Gefühl von, ich habe neue Sachen entdeckt, die ich wirklich durchgängig hören kann. Ich liebe Hoodblack. Und das sage ich nicht, weil die bei uns gesigned sind, sondern von der ersten Minute an dachte ich, oh mein Gott, was ist das? Wir haben einen Künstler gesigned bei uns bei Ford, der heißt Laplace. Ich bin Riesenfan. Einfach von Minute eins war ich bin von einem Alicia Keys Konzert früher abgehauen, damit ich ihn live sehen kann. So, Liz hat noch mal was ganz, ganz Neues in mir geweckt. Das hatte ich wirklich das letzte Mal. Ich glaube das letzte Mal mit Juju.
Mhm.
Das habe ich bis heute mit Juju. Aber so am Anfang, weißt du, als ich Liz das erste Mal gesehen und gehört habe, dachte ich, oh mein Gott. Und ich war vor ein paar Monaten war ich bei dem Charity-Konzert für die Türkei in Berlin. Und da habe ich es auch wieder gemerkt. Ich habe so viel Liebe für die Künstlerinnen und für die Musik. Die werde ich einfach nicht verlieren. Aber ich habe einfach irgendwann Dinge machen wollen, ohne dass es ein Politikum gibt. Ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwo eine Grenze ist. Oder dass ich das Gefühl habe, ich kämpfe und kämpfe und kämpfe, aber am Ende sitzt du da und du weißt nicht, ob es ausreicht, weißt du? Oder ob das wirklich was gebracht hat. Ich habe mich irgendwann gefragt, ob ich wirklich ein Teil des Erfolgs bin. Also so, habe ich wirklich was beigetragen? War es wirklich wichtig, was ich gemacht habe? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es jetzt eine neue Generation gibt und Menschen, mit denen ich arbeite jeden Tag, die einfach mit einer ganz neuen Liebe und Passion rangehen, die mich auch wieder ansteckt. Und zum Glück darf ich ja ab und zu noch Rap machen, aber dann halt anders, weißt du?
Ich muss da sofort reingehen, weil du redest nämlich sehr im Business-Talk gerade mit mir über Rap als dein Geschäft. Ich möchte aber auch über Rap als deine Liebe sprechen. Hast du denn, wenn du merkst, da ist eine neue Generation und die macht dir Spaß und es gibt dir vielleicht dann auch wieder ein bisschen immer den Spaß zurück, das zu arbeiten, ist diese Liebe für die Kultur, für diese Musik, dadurch, dass du dich ein bisschen davon abgewandt hast, auch wieder stärker geworden? Und hat es dir vielleicht auch im Leben an privaten Stellen genau deswegen Halt gegeben, weil das immer da war?
Guck mal, es hat mir Brot gegeben, es hat mir Halt gegeben, es war eine Familie. Das Einzige, was ich jetzt viel mehr genießen kann, ist dieses Familiending. Weißt du, ich kann meine Freundschaft zu dir, zu Roos, zu Aria, zu Toxic, zu all diesen Menschen einfach genießen. Ich kann genießen zu sehen, was ihr macht und was ihr alles erlebt. Ich kann genießen zu sehen, wie es Capo geht und wie es den Künstlern geht, die ich liebe und die ich toll finde. Aber ich bin jetzt wie so eine Tante, die am Tisch am Ende sitzt und da hinguckt und sagt, bin voll stolz auf euch alle. Und das ist etwas, was in meinem Leben halt immer noch geblieben ist.
Liebe. Ja, es sind so viele süße Parallelen. Mich nennen alle immer nur noch Onkel. Ich bin der Hip-Hop-Onkel als Hip-Hop-Onkel über Splash gelaufen.
Das ist voll in Ordnung für mich.
Ja, genau. Und ehrlicherweise, ich fühle mich ganz wohl in dieser Rolle, auch dem Bewusstsein darüber. Und das ist mir total wichtig in meiner Arbeit immer gewesen, halt nicht dieses Ego so zu haben, dass ich muss nicht mit einem 18-Jährigen oder einer 18-Jährigen darüber im Interview sprechen, was jetzt gerade der heiße Scheiß ist. Das ist Quatsch. Aber ich freue mich wahnsinnig darüber, dass diese Kultur mir immer wieder die Möglichkeit gibt, in Generationen dabei zu bleiben und als eine große Familie, und im Zweifel suche ich mir meinen Familienkreis aus, das kann ich auch noch viel stärker, als ich vielleicht früher bewusst war darüber, und mit denen die Zeit genießen, die man daran haben kann.
Total. Und schau mal, als ich aufgehört habe quasi, dachte ich, das wird niemandem auffallen. Es ist doch scheißegal, ob du da bist oder nicht. Ich habe ja dieses...
Das hat ein Riesenloch gerissen.
Ich muss jeden Morgen aufwachen und mir dreimal sagen, dass ich gut bin, so in dem, was ich tue. Also ich bin, das ist ein sehr großes Problem, was ich seit meiner Kindheit habe, aber als dann wirklich Menschen zu mir gekommen sind oder ab und an heute noch und sagen, was es ihnen bedeutet hat, was ich geleistet habe oder dass sie meinen Namen schon so lange kennen oder so, ich bin immer wieder überrascht, fast schon schockiert und total gerührt davon, weil in dem Ding drinne hatte ich ja gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Jetzt von außen kann ich sagen, voll schön. Also voll schön, dass man auch irgendwo vermisst wird oder voll schön, dass Leute immer noch das toll finden, wenn sie mich sehen oder dass man sich noch austauscht oder dass sie einem nie das Gefühl geben, so, ja, dann warst du weg und das ist uns scheißegal. Aber was total witzig ist, ist, ich habe auch gar kein Problem damit, halt die Alte zu sein, die keinen Plan hat, weil irgendwann standen wir bei uns, wir hatten irgendein Event und dann stand da ein junger Mann und der hat halt so geredet und übers Essen, über Bolognese. Es ging viel um Bolognese. Der hat so richtig cool erklärt, wie der so, was sein Rezept ist. Und ich dachte so, boah. Und er hat immer wieder Bolo Boys gesagt. Und ich dachte so, krass, der ist vielleicht Koch-YouTuber oder so. Also irgendwas in die Richtung wird er ja machen. Und bin dann nach Hause und am nächsten Tag habe ich zu meiner Kollegin Esra gesagt so, ey krass, ich habe den, also was, wo ist denn dein Channel? So, macht er so Kochdings und so? Und sie war so, Marina, das war einer von den Bolo Boys. Das ist eine Rap-Crew. Und mir war das nicht unangenehm, weil ich dachte so, oh mein Gott, ja, ich bin einfach alt. Ich wusste es nicht, ich kannte ihn nicht.
Ja, das aber ist das ist das Schönste, was passieren kann eigentlich, wenn man damit umgehen kann.
Natürlich, weil ich auch nicht mehr den Druck habe. Ich muss doch nicht jeden tollen, wundervollen oder vielleicht auch, keine Ahnung, heute geborenen Newcomer kennen, solange ich weiß, dass es Menschen gibt in meinem Leben, die jung und cool und hip und auch Konsumenten sind. Das ist mir ja wichtig, sie müssen ja die Passion auch haben. Ist das für mich vollkommen legitim, dass ich es nicht weiß. Ich sitze dann zu Hause, gucke mir meine alten Dokus an oder lerne was Neues über, weiß ich nicht, irgendwelche Verschwörungstheorien im Hip-Hop in 1983. Bin fein damit. Und dann erzähle ich denen von früher, weißt du, ich bin eine von denen. Ja, früher war das so und so, weißt du, da haben wir das und das gemeint. Ich bin jetzt die mit den Anekdoten. Das ist auch cool.
Wir haben... Also mit dir hier quasi heute auch ein Gast, der so viel in Rap erlebt hat, weil es Teil deines Lebens war und auch immer sein wird, aber vor allem beruflich eine sehr lange Zeit auch Teil von dir war. Man muss dazu natürlich auch sein, du hast es gesagt am Anfang, hast du auch Pop-Themen gearbeitet, du hast in dieser Zeit auch immer mal wieder andere Sachen gemacht, Rap war immer ein Kern. Jetzt bist du in einer neuen Position bei Sony auf einer Ebene, wo du dich nur noch um die ganz großen Schiffe kümmerst. So, das ist das eine Ding. Aber wo hast du denn in dieser ganzen Reise für dich mal so einen wirklichen Fan-Moment gehabt? Kannst du dich daran erinnern und kannst du uns den erzählen?
Ja, tatsächlich zwei. Also ich muss zwei erzählen, weil einer ist, weil sie einfach so wichtig sind für mich. Bevor ich mit ihm gearbeitet habe, habe ich Selçuk, der hat damals bei Hobnox gearbeitet und Hobnox gehörte auch zu meinem Chef. Und er hat auch Word Up gemacht und so, Selçuk Erdoğan.
Ja.
Der ist auch ein langer Hase irgendwie im Biss und sehr, sehr guter Freund von mir. Und ich habe den immer voll getextet. Ich muss Savaş kennenlernen. Und dann war es soweit, wir waren alle in demselben Club und er war so, okay, wir machen es jetzt. Sag Hallo. Und dann habe ich mich nicht getraut, Hallo zu sagen. Es war mir so unangenehm. Und dann wirklich, nicht mal ein halbes Jahr später, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft, ist ja einfach auf meinem Geburtstag aufgetreten. Also er war einfach auf dem Geburtstag von Musicism and Cinelove von unserer damaligen Agentur. Und das war einfach der größte Fan-Moment von kein Wort rausbekommen zu er tritt da auf, war schon heftig. Und der schlimmste Fan-Moment ever, und das ist bis heute etwas, wo dass ich mit Zino und Shana, zwei Ex-Kolleginnen von dir teile, die ja auch Freunde von mir sind, Shana ist ja eine meiner besten Freundinnen. Wir sind zusammen zum Eminem-Konzert gefahren in Hannover in einem Auto und ich habe vorher in dem Auto gesagt, ihr müsst filmen, ihr müsst fotografieren und ihr dürft nicht mit mir reden. Ich werde durchweinen, es wird ganz schlimm, es wird wirklich, ich weiß nicht, ob ich es überlebe. Und ich glaube, sie haben das zwar ernst genommen, aber sich das Ausmaß nicht ausmalen können, wie es wirklich wird. Und ich habe wirklich von Sekunde eins, als er auf die Bühne kam, bis Sekunde, als er wieder von der Bühne war, echt einfach nur durchgeflennt. Es war der schönste Tag meines Lebens, weil einfach ich hatte das Glück, von einem sehr, sehr guten Freund gute Karten zu haben, weil ich bin ja klein, ich sehe ja dann auch nichts ganz hinten und ich konnte wirklich alles erleben, alles sehen. Er war da, ich konnte mich einfach nur darauf konzentrieren und ich bin einfach wirklich, ich bin einfach ein Superfan. Das war so ein krasser Fan-Moment und das Schönste daran war, der hatte halt nichts mit meinem Job zu tun. Weißt du, ich war nicht die PR-Frau von ihm, ich musste mich mit nichts umgeben. Ich konnte einfach da stehen und zu jedem sagen, geht weiter. Ja, schön, dass du auch da bist. Ich rede jetzt nicht und konnte mich konzentrieren.
Ey, das ist ganz schön, dass es diese Momente immer noch gibt und die braucht man, glaube ich, auch so. Ich selber muss ehrlich gestehen, tue mich das schwer. Mhm. Weil ich nie, ich habe dieses Gefühl von Starstruck oder Fan. Ich bin Fan der Kultur. Ich bin Fan von dem ganzen Kosmos, in dem ich drin stecke. Aber ich glaube, zu früh in meinem Leben habe ich zu wenig Ehrfurcht vor Persönlichkeiten gehabt. Es gibt diesen einen Menschen, glaub, bei Jay-Z wäre ich auf jeden Fall mal so, dass ich auf jeden Fall ein bisschen kämpfen müsste, weil ich dann mal das Interview noch in meinem Leben machen darf oder nur Hallo sagen, mal 5 Minuten darüber reden, wie er das dann alles gemacht hat in seinem Leben. Aber ich liebe jedes Mal diese Situation in diesem Format, weil sie mir nämlich jedes Mal dieses Gefühl zurückgibt und auch vor allen Dingen total wichtig transportiert, was Menschen an dieser Musik oder an dieser Kultur so lieben.
Aber du weißt schon, wir haben auch einen gemeinsamen Moment. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
Jetzt bin ich gespannt. Ich habe ihn wahrscheinlich schon wieder vergessen. Das ist eine meiner Gaben. Ich vergesse mal alles.
Wir waren beide eingeladen von Tidal zum Tidal-Event.
Oha.
Es gab 2 krasse Momente an dem Abend, die auch nur wir beide so wirklich miteinander gefühlt haben, hatte ich das Gefühl. Vielleicht lag es an unserem Alter oder so. Ich weiß nicht, aber wir beide haben uns angeguckt und es war so, oha.
Ja, du hast mich.
Als Fat Joe oder Joe an uns vorbeigelaufen ist, dann dieser Moment, wo Two Shorts einfach Lil' Kim auf die Bühne gebracht hat.
Ja.
Und bei mir war wirklich alles vorbei. Ich stand da und dachte, es passiert nicht wirklich, dass wir einfach gerade in New York, in Brooklyn stehen und Lil' Kim, egal wie lange, und Two Shorts auf einer Bühne stehen. Das war ein krasser Moment für mich. Danach war alles nur noch blurred und alles nice, aber das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, dass ich das erleben durfte.
Ey, fair, weil da gibt es auf jeden Fall für mich auch, wenn man, ja, dann ist das Fan der Kultur, gar nicht den Persönlichkeiten, aber ich war bei De La Soul in New York, als sie die Streaming Lounge gefeiert haben und den Tod von Dave damals quasi auch betrauert haben. Und was da in diesem Raum war, da war wirklich einmal die komplette 90er Jahre Hip-Hop-Bewegung von New York war in einem Raum. Und es gab diesen einen Moment, als Moni Love Queen Latifah quasi auf die Bühne gezogen hat, weil der DJ UNITY gespielt hat. Und er hat ihn 2-mal gespielt. Beim ersten Mal hat sie nicht, also wollte sie nicht. Beim zweiten Mal hat er ihn nochmal gespielt, weil sie so an ihr gezogen hat, dass sie dann UNITY mit De La Soul, Tony Touch, boah, also da waren alle, also die name it aus der Zeit, alle waren da, alle standen drumherum, sie in der Mitte und da waren, das war eine nette Crowd, das waren vielleicht 500 Leuten oder so und so. Es war klein, es war packed und da war schon, boah, ja,
okay. Ja, siehst du, auch das sind Fan-Momente.
Ja, fair, weil das sind geile, und ich, aber da bin ich dabei, ich bin dankbar dafür, dass das, was ich als meine Liebe damals auf einer Kassette kennengelernt habe, mich dahin gebracht hat, dass ich hier jetzt stehen kann und dass das erleben darf.
Ich meine, was ich total liebe, und ich rede da sehr, sehr oft mit meiner Chefin Samira drüber, weil die das, glaube ich, auch sehr schätzt an mir und weil wir uns da oft austauschen, ist so, ich habe ja grundsätzlich ein ganz, ganz großes Fan-Herz für vieles. Also ich bin schon so ein richtig nerdiger Fan von Künstlerinnen. Natürlich passt jetzt nicht alles in so einen Podcast über Rap, weil es natürlich bei mir auch so ein bisschen, weißt du, außerhalb der Bubble stattfindet.
Ja.
Aber ich werde für immer dankbar sein in meinem ganzen Leben, dass ich mir so viele Träume erfüllen konnte. Nicht nur durch harte Arbeit, sondern ganz oft auch durch das Vertrauen anderer Menschen. So, ne, dass ich Menschen treffen durfte, die mir
genau das
bedeutet haben oder in Situationen dabei sein durfte, weiß ich, durfte Lil Nas X die goldene Schallplatte mit übergeben. Es ist einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Dass ich das erleben durfte, so hat mir so viel bedeutet, mit ihm in einem Raum zu sein, weil ich einfach so großer Fan bin. Ich glaube, das sind so Sachen, wenn ich das irgendwann nicht mehr habe, kann ich auch nicht in der Musikbranche arbeiten. Das hat sich bei mir nur dadurch, dass ich immer beide Ebenen hatte und auch als Fan schon immer alles hatte, zu Boyband-Konzerten gegangen bin, Celine Dion gehört habe, ich habe ja schon immer alles gemocht, was mir in meinem Leben wichtig war. Das macht mich halt aus, so im Alltag auch. Und deswegen kann ich auch meinen Job. Aber im Rap bin ich wirklich auch der Meinung, dass die Fan-Momente, die ich immer noch haben kann, wie bei einer Weihnachtsshow von Sido dazustehen und einfach zu wissen, so, das ist einfach so eine geile Crowd. Alle singen mit. Es ist so krass hier und ich darf das seit Jahren miterleben. Ich durfte in einem Tour-Trailer von ihm Amy Winehouse spielen. Also ich durfte schon so kranke, geile Sachen machen. Das weiß ich sehr, sehr stark zu schätzen. So, das werde ich auch nie vergessen.
Ich habe so ein bisschen Zielgerade mit ein paar kleinen Formaten und Fragen noch in diesem Format. Warum bist du eigentlich keine Rapperin geworden?
Weil ich glaube, dass ich eine furchtbare Stimme hätte. Also irgendwie glaube ich nicht, dass ich die Stimme dafür hätte. Zweitens, meine Mutter, als ich klein war, habe ich Theater gespielt. Weil meine Mutter hat auch Theater gespielt und mein Opa war Opernsänger. Und meine Mutter hat gedacht, geh auf die Bühne, sei auf der Bühne. Und ich habe mich total unwohl gefühlt. Und ich bin einfach nicht für die Bühne gemacht. Weißt du, ich sehe mich eher so, ich habe das immer gesagt, ich will nicht die Backstreet Boys sein, ich will die Backstreet Boys managen. Ich will die im Hintergrund sein, ich will der krasse Motherfucker sein. So. Deswegen, nee, hätte mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich gewurmt. Oder war jetzt niemals ein Wunsch von mir.
Ja, das ist aber irgendwie, glaube ich, am Ende ganz logisch, weil sonst hättest du nicht den Weg gemacht, den du jetzt gemacht hast und sonst wäre es wahrscheinlich so gut gewesen in dem. Und ich glaube ehrlicherweise, diese Gabe, und das ist dann doch das, warum der Fan-Moment sich bei dir vielleicht ein bisschen anders anfühlt als bei mir, diese Gabe, Dinge so zu feiern und frei nach, Megalo, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben, diese Dinge so zu behalten, ich glaube, das ist das, was dich so ausgezeichnet hat und warum du so lange in dem Ding auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, hartes Musikbusiness überleben konntest, dass heute Leute sich freuen, wenn Tante vorbeikommt und nochmal guckt, ob alles in Ordnung ist und ob hier auch der Tisch gedeckt ist. Ich habe einen kleinen Steckbrief, den mache ich normalerweise mit Gästen, die halt auch vielleicht ein bisschen weiter weg davon sind und wir haben über vieles davon gar nicht gesprochen. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir den einmal ganz kurz durchgehen. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen, bist du wann?
Definitiv in den 80ern. Ende 80er, glaube ich. Ey, ich kann es dir nicht sagen, aber wirklich sehr früh in meinem Leben war meine Schwester 7 Jahre älter als ich.
Dein erster Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin?
Mein erster Lieblingsrapper Ice-T. Definitiv Ice-T.
Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
Tatsächlich One and Only von Zero.
Oh, interessant. Auch interessant platziert. Sehr gut, da kommt auch der Profi wieder in dir durch. Rapper oder Rapperin, dem man mal genauer zugehört haben sollte.
Rap oder? Ganz ehrlich, Katja Krasewitz. Auch wenn sie Pop macht, gemischt mit Rap, finde ich, ist sie das, was sie ausdrücken möchte und das, was sie ausdrückt, würde eine schönere Welt ergeben für mich.
Ja, das ist ein fairer Punkt. Sollte man auf jeden Fall mal genauer hinhören, das finde ich auch. Der Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst.
Ich glaube wirklich, Warren G und Nate Dogg, das ist jetzt peinlich, dass mir der Titel nicht einfällt.
Regulate.
Ich glaube, Regulate wird auch noch etwas sein, was ich in 50 Jahren mitrappen werde.
Die zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten, weil sie es bisher noch nicht getan haben. Profi, komm, mach mir einen Vorschlag. Oder weißt du was? Travis Scott und Katja Krasavice.
Weißt du was? Definitiv tatsächlich würde ich sagen, Doja Cat und Katja Krasowitz. Das, also mit einem richtigen Feature, das wäre mein Ding. Das würde ich feiern.
Wer ist der Goat, der oder die?
Haftbefehl.
Wie ist dein Beziehungsstatus zu Rap?
Kompliziert.
Dankeschön. Und die letzte wichtige Frage ist immer, auf einer 10er-Skala bewerte dich selber, und das ist die langweiligste Antwort. Wie viel Rap bist du auf einer 10er-Skala?
Also jetzt, im Jetzt-Zustand 7.
Wow. Muss ich nachfragen, warum keine 10?
Ach du, weil ich mich schon ein bisschen, ich habe mich nicht weiterentwickelt. Ich habe so
emanzipiert, nennt man das.
Ja, es kommt drauf an, ich kann es dir nicht gut erklären, das ist auch nicht emanzipiert, sondern ich bin gerne so eine gute 7 als so eine 10.
Ich liebe die Serie Shameless. Ich weiß nicht, ob du Shameless kennst.
Okay,
ja, okay. Dann sprechen wir. Und das klingt so ein bisschen wie der Ausstieg von Fiona Gallagher, die in ihr Leben lang eine Gallagher bleiben wird, aber die halt irgendwann einfach mal gesagt hat, nee, jetzt mach den Scheiß hier mal ohne mich. Aber wenn ihr mich braucht, ihr habt meine Nummer.
Genauso, genau das bin ich.
Siehste. Ich freue mich. Ich brauche 3 Songs von dir für unsere Playlist, und dann hast du es geschafft. Und vielleicht kurz erklären, warum.
Ja, Im Schatten der Feigenbäume von Shindy, weil ich tatsächlich glaube, dass ich in den letzten 10 Jahren keinen krasseren Song gehört habe, lyrisch. Dann Scarface von Farid Bang und Capo, weil der macht mir einfach so gute Laune. Der macht immer gute Laune. Und das Intro von Juju, von ihrem ersten Album, was glaube ich auch Intro heißt. Ich kann mir Titel nicht mehr so gut merken. Aber ich glaube, ich habe noch nie ein Intro gehört, was mich so weggehauen hat.
Mhm. Gute Wahl. Und Marina, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Sehr gerne. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
So, das sind jetzt also 2 absolute Rap-Liebhaber, die aufeinander getroffen sind, die sich schon seit Jahren aus der Szene kennen. Ich fand es trotzdem super interessant, mal zu hören, was Marina so an der Musik begeistert hat, um das Ganze zum Beruf zu machen, und wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Außerdem schön mal zu hören, was Marina und Nico über die letzten Jahre miteinander verbunden hat, welche Momente sie miteinander teilen und dass sie sich jetzt beide irgendwie so als Tante und Onkel sehen. Hat Spaß gemacht.